Ja, Sonntag, ist es der richtige Tag, um Sabbat zu machen? Für einen Pastor weniger. Also es gibt auch diese Berufssparten, da ist es unmöglich, sonntags herunterzufahren. Das kann kein Pastor machen, sonst verliert er seine Anstellung. Auch Krankenschwestern, auch im Hotelgewerbe, auch in der Unterhaltungsbranche, Polizei, Feuerwehr, Apotheken, das ist alles verständlich. Als Pastor musste ich mir einen anderen Tag suchen und es wurde der Donnerstag für mich. Und ich brauchte diesen Tag, um wirklich herunterzufahren. Einem Donnerstag, bevor ich verheiratet war, war ich in der Regel nicht zu Hause. Ich habe mein Fahrrad geschnappt, habe eine Tagestour gemacht, bin am Main entlang gefahren, bin in die Bibliothek gegangen, habe Bücher gelesen, was immer mir Spaß gemacht hat. Und die Gemeinde wusste es. Mir persönlich gefällt der Sonntag. Heute bin ich kein Pastor mehr, Lehrer. Da geht es einfacher, den Sonntag als Sabbat einzuteilen. Aber mir gefällt der Sonntag. Ich freue mich auf einen Sonntag. Schon im Laufe der Woche freue ich mich auf diesen Tag, weil ich weiß, Gottesdienst, Gemeinschaft, Gottes Wort, Reden, Hören Gottes und am Nachmittag tolle Tasse Kaffee. Wir sitzen auf der Couch zusammen, wir puzzeln oder ich spiele, Lisette liest gerne. Das ist Zeit, um herunterzufahren. So persönlich freue ich mich. Und ganz bewusst machen wir kein Programm am Sonntag. Kein Programm. Ich möchte dazu später noch mehr sagen. So, was ist der Sabbat wirklich? Es geht ja hier nicht um mich, es geht ja nicht um meine Erfahrungen. Es geht zunächst einmal um die Schrift. Und da möchte ich eintauchen in das Alte Testament, da wo alles begann, wie auch Samuel heute Morgen schon wunderbar uns die Vorlage gegeben hat. Gottes Wort, 1. Mose 2, Vers 1 bis 3, Gott selbst ruhte. Ich bin ja Alttestamentler, ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Wie ist das passiert? Wie hat Gott diesen Tag geruht? Wenn Gott ruht, da bricht ja das Universum zusammen. Aber Gott hat alles eingerichtet, auch damit die Dinge ablaufen, selbstständig. Wie müssen wir uns diese Ruhe Gottes vorstellen? Ich weiß, das sind alles vielleicht eher theologische Fragen, die möchte ich einfach mal jetzt ausklammern. Ja, das sind ja eher meine Fragen. Was mir hier wichtig ist, ist uns zu zeigen und uns zu sagen, und wir werden den Text noch einmal lesen, dass Gott selbst ruhte. Gott hat selbst ausgeruht. 1. Mose Kapitel 2, Verse 1 bis 3. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke. Also dieses Komplettsein beinhaltete auch den Sabbat. Nicht nur die sechs Tage plus eins, sondern mit diesem siebten Tag war etwas komplett. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Das ist interessant. Gott ruht, Gott segnete diesen Tag und er heiligte ihn. Und mit Heiligkeit, das bedeutete, dieser Tag war etwas Besonderes. Dieser Tag war abgesondert. Da steckt das hebräische Wort für absondern dahinter. Es war etwas, was Gott gehörte, was Gott in Anspruch nahm für sich. Also er hat ihn gebraucht, Gott, er richtete ihn ein, er segnete ihn. Und er heiligte ihn. Und jetzt gehen wir auf diese zweite Stelle einmal ein, in 2. Mose Kapitel 16. Wir wissen als Bibelkenner, dass der Auszug aus Ägypten hier unmittelbar schon stattgefunden hatte. Und hier geht es um die Versorgung seines Volkes Israel in der Wüste Sin durch Wachteln und Manna, also durch Fleisch und Brot. Und die Geschichte ist uns sicherlich auch bekannt. Und das ist eine so menschliche Stelle, Geschwister. Ich finde mich darin auch. Selbst nach all diesen 1000 Jahren, dieses menschliche Muster, sehe ich hier in den Versen 4 und 5. Da sprach der Herr, 2. Mose 16, 4 und 5, da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Und jetzt sagt Mose Folgendes, der Herr zu Mose: Am 6. Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Doppelt so viel. Und in Vers 26 lesen wir dann im gleichen Kapitel: 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Und so ist es auch gekommen. Und was haben die Israeliten gemacht? Manche von ihnen sind auch am 7. Tag rausgegangen und wollten sammeln gehen. Und was war? Sabbat. Da kam nichts vom Himmel. Gott war natürlich wirklich sauer. Aber was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass Gott vorsorgt. Gott sorgt vor, damit wir unbeschwingt, ohne Sorgen, unseren Sabbat begehen können. Also wir sollen uns auch am Vortag des Sabbats keine Gedanken über den Sabbat machen. Was werden wir essen? Mit was werden wir überleben? Dafür sorgt Gott. Ist es nicht genial, dass Gott schon für den Sabbat vorsorgt? Und wir dürfen diesen Sabbat einfach annehmen. Keine Arbeit am Sabbat. Nicht rausgehen, nicht sammeln. Nein, im Lager bleiben, ausruhen, Zeit mit der Familie verbringen. Da spreche ich später noch drüber. Also Gott war hier die Einhaltung des Sabbats mal sehr wichtig. Hier haben wir ein ganz praktisches Beispiel, wie es schiefgehen kann. Wo aber Gott dann auch darauf hinweist. Er gab den Israeliten diesen einen Tag, um zu ruhen. Also war Ruhe angesagt. Die nächste Stelle finden wir in 2. Mose 20 und hier kommen wir jetzt in die Kategorie, die uns eher vertraut ist, auch vom Religionsunterricht, die 10 Gebote. Das ist das 4. Gebot. Wir lesen hier in den Versen 8 bis 11 in 2. Mose 20: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Also da muss wirklich alles runtergefahren werden. Der ganze Betrieb, alles. Da durften nicht mal die Knechte raus, nicht mal das Vieh war erlaubt rauszugehen. Alles ausgeschaltet, sage ich jetzt mal in ein Bild. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Nochmal, Gott ruhte am 7. Tag. Die Einrichtung des Sabbats ist vor dem Hintergrund, vor dem Auszug aus Ägypten, die Befreiung vom Sklavendienst, macht völlig Sinn. Da gab es keine Ruhezeiten. Aber jetzt ist die Ruhezeit. durch diesen Auszug aus Ägypten, und wir wissen, wir verstehen das auch oft als Bild für die Errettung. Es hat etwas stattgefunden. Die Israeliten waren errettet. Am Sinai haben sie den Bundesschluss, hat sich der Bundesschluss vollzogen. Und Gott hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Das fand hier in 2. Mose Kapitel 20 statt. Alles im Rahmen der Errettung, und Gott erinnert sie daran, was bei der Schöpfung geschehen war. Gott hat geruht, so sollt ihr auch ruhen. Dann gibt es noch diese eine Stelle, auch im Alten Testament, im 5. Buch Mose Kapitel 5, Verse 12 bis 16, das werden wir nicht lesen. Ich möchte nur kurz zusammenfassen. Hier handelt es sich um die 2. Generation der Israeliten. Die 1. Generation war in der Wüste gestorben, weil Gott es so gesagt hatte, weil sie gemurrt hatten in der Wüste, Gott nicht vertraut hatten. Hat Gott gesagt, ihr werdet sterben, mit einer 2. Generation werde ich arbeiten und diese in das verheißene Land führen. Und 5. Mose, das Buch 5. Mose, ist das Buch, was unmittelbar stattfindet vor dem Einzug ins verheißene Land. Theologen sprechen von einer Wiederholung des Gesetzes. Und was hier passiert ist, Gott erinnert die 2. Generation der Israeliten daran, macht euch bereit, wenn ihr in das verheißene Land kommt, dann möchte ich, dass ihr den Sabbat haltet. Und hier erinnert Gott sie in 5. Buch Mose an seine Kraft, an seinen starken Arm. Ich habe euch herausgeführt aus Ägypten. Denkt daran, ich bin souverän. Hier appelliert Gott an das Volk Israel, erinnert euch an den Sabbat, was Gott getan hat mit der Errettung, Befreiung, erinnert euch daran. Und hier kriegen wir langsam schon eine Idee, mit was wir uns am Sabbat beschäftigen können und sollen. Im Neuen Testament, die Stelle kommt uns auch bekannt vor, in Markus 2, Vers 27, da hat Jesus eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, weil seine Jünger am Sabbat, die haben Hunger bekommen und die fingen an, Ehren auszuraufen, und das war ein Dorn in den Augen der Pharisäer. Und die Pharisäer sagen, die brechen den Sabbat, da läuft irgendetwas schief. Aber Jesus entlarvt ihre verzerrte Ansicht. Die Pharisäer hatten eine ganz bestimmte rabbinische Ansicht, die mit der ursprünglichen Absicht eigentlich nichts mehr zu tun hatte mit dem Sabbat. Und Jesus korrigiert das hier. Er sagt zu den Pharisäern, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hier möchte ich mal einen Theologen zitieren, der hier zu dieser Stelle Jesus argumentiert gegenüber den Pharisäern: Leute, setzt doch mal die Prioritäten richtig. Verzerrt doch dieses nicht. Der Theologe schreibt, das 4. Gebot, also das Gebot des Sabbats, wie auch alle restlichen Gebote, wurden nicht dafür gegeben, religiöse Beschränkungen aufzuerlegen, sondern den körperlichen und geistlichen Bedürfnissen des Menschen zu begegnen. Der Sabbat wurde dem Menschen zum Nutzen gegeben. Wow. Jetzt stellt sich bei mir im Kopf eine Veränderung ein. Der Sabbat ist nicht Programm. Der Sabbat ist nicht Zwang. Der Sabbat ist nicht eine religiöse Einschränkung oder ein Gebot mit dem Zeigefinger. Du musst, du musst. Der Sabbat ist ein Geschenk. Er ist dem Menschen gegeben. Und dieses Geschenk ist ein Tag. Gott hat dem Menschen ein Geschenk gemacht, nämlich dieser eine Tag der Ruhe. Wow, ich liebe Gottes Geschenke, du auch? Wenn Gott mich beschenkt, freue ich mich. Er hat mich schon oft beschenkt in meinem Leben. Er hat uns beschenkt, schon oft, auch mit Wertgegenständen. Wir haben ein Auto gebraucht, wir haben für ein Auto gebetet. Gott hat ein Auto geschenkt. Er hat mir ein Auto geschenkt, bevor ich verheiratet war. Ich musste ein Auto haben. Herr, ich brauche ein Auto. In 10 Minuten wusste ich, dass Gott mein Gebet erhört hatte. Gott hat mir Tage später ein Auto geschenkt. 7 Jahre alt. Ich sage euch nicht die Marke. 7 Jahre alt. Das Ding hat gehalten, bis wir uns kennengelernt haben. Und dann, als ein neues dran war, dann hat Gott auch dafür Sorge getragen. Gott schenkt. Und mir wurde auch im Vorfeld der Vorbereitung für diese Botschaft klar, der Sabbat, Steffen, ist ein Geschenk. Das ist kein Programm von Gott. Das ist kein, ich will, dass du das jetzt machst. Sondern es ist eine Gabe Gottes. So, was können wir aus diesen Schriftstellen für Schlüsse ziehen? Altes Testament, Neues Testament. Hier möchte ich 3 Punkte kurz zusammenfassen. Die Grundlage des Sabbats ist Gott selbst. Kein Mensch hat sich den Sabbat ausgedacht. Kein Mensch. Das war Gott. Gott hat ihn eingeführt. Er ist die Ursache des Sabbats. Er hat ihn eingeführt. Er hat ihn auch selbst gelebt. Und das bedeutet viel für mich. Geschwister, wenn Gott mir etwas zeigt, was er selber getan hat, dann darf er es doch auch von mir verlangen, oder nicht? Ein Vorbild zu haben im Sabbat, es gibt kein besseres Vorbild als Gott. Gott zu wissen, Gott, du hast auch ausgeruht, dann darf ich heute auch ausruhen. Und die Welt geht auch ohne mich weiter. Auch ohne meine Pläne, ohne meine Sorgen. Die Welt geht weiter, morgen. Heute darf ich ausruhen. Das ist etwas Entspannendes. Etwas, ich bin begeistert. Hey, ich bin begeistert, was du uns schenkst. Er hat es selbst vorgelebt und ich sagte es schon, dann darf er es auch von seinen Kindern verlangen. Das ist diese Weitergabe. Haltet meinen Sabbat, haltet den Sabbat. Das ist Gottes Anliegen. Haltet ihn, so wie ich ihn gehalten habe. Was können wir noch aus den Schriftstellen ziehen? Es ist das Wesen des Sabbats. Am Sabbat ruhte Gott selbst aus. Gott selbst. Also am Sabbat sollen wir von unseren Werken ruhen. Das ist das ganze Wesen vom Sabbat. Ausruhen. Ausruhen von unserem Schaffen. Und Geschwister, wir schaffen viel. Die, die ihr schon älter seid, ihr habt viel gearbeitet, viel geschafft. Und ich denke, wir sind alle in so einem Ablauf drin, in so einem Alltag, ich nenne es mal vorsichtig, Trott, da brauchen wir diese Unterbrechung. Mal gar nichts, ich sage es mal ausdrücklich, vor dem Hintergrund des Sabbats, mal ausdrücklich nichts arbeiten zu dürfen. Ich finde es grandios. Und wir lieben die Arbeit. Wir lieben Arbeit. Ich liebe Arbeit. Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die Arbeit liebt. Geschwister, geht es dir manchmal auch so? Wir suchen uns die Arbeit. Das ist ja auch wieder ein Charakterprofil. Manche ignorieren sie, manche kriegen nicht genug davon. Manche sehen sie und können sie nicht lassen. Ich wünschte, ich würde öfters Nein sagen. Vielleicht gehörst du auch dazu. Willkommen im Club. Da machen wir uns noch mehr Arbeit. Unnötige Arbeit manchmal, aber so sind wir eben. Wir wollen ja helfen, wir wollen die extra Meile gehen. Und trotzdem sagt Gott manchmal zu mir, Steffen, jetzt reicht's. Punkt. Pause. Manchmal geschah das auch durch eine Krankheit. Einfach mal nur Couchzeit, nur Sofazeit für eine ganze Woche. Das fällt schwer. Das ist wie eine Folter. Aber ich habe gemerkt, das habe ich gebraucht, um überhaupt mal wieder runterzukommen und zu erkennen, in welchem Betrieb ich eigentlich war. Aber es muss nicht immer dazu kommen, Couchzeit für 7 Tage. Der eine Tag, Geschwister, der eine Tag, wenn wir ihn bewusst leben, dann haben wir diese Möglichkeit. Dieser eine Tag hat das Potenzial, so hat Gott es veranlagt in uns, mit dem Sabbat, durch den Sabbat, dass wir durch den einen Tag herunterfahren können und montags wieder frisch ans Werk gehen können. Ich bin montags erfrischt in meinem Geist. Was können wir noch für einen Schluss ziehen? Es ist der Anspruch Gottes in Bezug auf den Sabbat. Ja, Gott hat Ansprüche. Darf Gott Ansprüche haben? Ich bin froh, dass Gott Ansprüche hat. Wenn Gott keine Ansprüche mehr hat, Geschwister, dann hat er in meinem Leben seine Daseinsberechtigung als Gott verwirkt. Weil dann ignoriere ich ihn. Aber für mich darf Gott Ansprüche haben, für dich auch, das weiß ich. Gott muss Ansprüche haben in unserem Leben, weil er Gott ist. Er darf Ansprüche haben. Hier reflektiert sich beim Sabbat ein Kernkriterium in jeder Beziehung. Ob das jetzt meine Beziehung ist zu Gott oder meine Beziehung zu meiner Frau oder meine Beziehung zu den Schülern, zu den Mitkollegen, zu den Mitlehrern. Es ist das Hören und Tun. Das ist ein Kernkriterium von Beziehung. Wenn Beziehung gelingen muss und soll, dann müssen wir hören und tun. Das Hören und Tun von Gottes Geboten und Wort ist das höchste Ziel unseres Lebens. Und das ist eine Frage der Prioritäten. Nochmal, das Hören und Tun von Gottes Geboten und Wort ist das höchste Ziel unseres Lebens. Ja, gehorsam zu sein, ist das höchste Ziel unseres Lebens. Damit verbunden ist natürlich auch Liebe. Gemäß im Alten Testament drücken wir Liebe aus durch Gehorsam und Gehorsam durch Hören. Und das macht uns dann auch Jesus wieder deutlich im Johannesevangelium Kapitel 15, Wer mich liebt, der wird meine Gebote tun. Lasst uns zur Anwendung kommen. Wie können wir den Sabbat im 21. Jahrhundert praktisch leben und erfahren? Jetzt geht es ans Eingemachte. Aber ich muss euch gleich sagen, ich habe leider nicht alle Antworten, aber der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der, der zu mir, der zu dir spricht. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch zu Hause. Dann, wenn wir Hilfe brauchen. Und das bringt mich schon zum ersten Punkt. Wie können wir den Sabbat im 21. Jahrhundert ganz praktisch leben und erfahren? Wir müssen in Kommunikation mit Gott bleiben. Ohne die Einbeziehung von Gott in unsere Fragen, Lebensplanung und Zeitplanung, verlieren wir den eigentlichen Bezugspunkt. Wir müssen zurück zu Gott, von dem der Sabbat kommt, von dem, der den Sabbat eingerichtet hat. Und dadurch hüten wir uns davor, den Sabbat zu verzerren oder eine andere Ordnung aufzusetzen. Wenn wir Gott nicht mehr im Fokus haben, wenn wir Gott ignorieren und sagen, ich baue mir jetzt mein eigenes Leben, ich schaffe jetzt so viel ich kann und irgendwann bin ich dann so weit, dass ich Pause mache. Das geht so nicht. Wir als Gläubige umso mehr sind angehalten, uns auf Gott zu konzentrieren. Ohne die Einbeziehung Gottes kann der Sabbat sein eigentliches Ziel der Ruhe verfehlen. Weil Gott weiß zu jeder Zeit in einer Woche, was passiert in meinem Leben und was ich am Sabbat brauche. Der Sabbat, Geschwister, in meinem Fall, so wie ich ihn praktiziere, der findet in dieser Kommunikation mit Gott statt. Ich frage oft Gott, bevor ein Sonntag ist und umso mehr am Sonntag, Herr, wie möchtest du heute, dass ich meinen Tag gestalte? Und Gott ist kreativ und er hilft mir. Das kann Bibellesen sein, eine Geschichte. Wow. Das kann sein, einfach mal einen Spaziergang zu machen. Aber ich brauche diese Kommunikation, diese Abhängigkeit von Gott, weil Gott mich kennt, durch und durch. Und ich bin anders, wie du bist. Ein zweiter Punkt, wie können wir den Sabbat im 21. Jahrhundert praktisch leben und erfahren? Ich glaube, was wir brauchen ist wir müssen die Bedeutung des Sabbats begreifen, verstehen, begreifen. Nur wenn etwas Bedeutung für uns hat, werden wir es auch kultivieren. Nur wenn etwas Sinn für uns macht, werden wir es auch leben. Zum Thema der Findung von Bedeutung für den Sabbat schreibt ein anderer Bibelgelehrter, es geschieht durch feierliche Anbetung in Gebet und Lobpreis, dass wir Kontakt erfahren mit der höchsten Bedeutung vom Sabbat. Und so haben wir heute Morgen eigentlich schon unseren Sabbat begonnen, nämlich mit Lobpreis. Vielleicht schon zu Hause. Hier, wir haben gemeinsam gesungen, wir haben angebetet, wir haben Gott in der Stille gesucht. Ich finde das faszinierend, dass mit Gott alles anfängt und dass wir unseren Teil beim Sabbat durch Lob und Preis hinzufügen können. So die ultimative Bedeutung, was Sabbat ist, gewinnen wir nur, indem wir mit Gott kommunizieren. Und indem wir ihm die Ehre geben, ihn preisen, ihn hochheben, auch am Sabbat. Der Sabbat war nie von Gott losgelöst. Er hatte immer mit Gott zu tun. Ich drücke es mal anders aus. Gott hat den Sabbat strukturell eingeführt und weitergegeben. Es ist der siebte Tag der Woche. Auch hat Gott den Sabbat inhaltlich mit Sinn gefüllt. Nämlich mit Gedanken an ihn und mit Ruhe. Es ist am Sonntag, dass ich mir Gedanken mache, die meisten Gedanken mache, über Gott. Da bin ich mal kein Lehrer, da bin ich mal kein Schreiber, da bin ich mal kein Prediger, da bin ich einfach nur Steffen. Und ich rede mit Gott und sage, Herr, du bist großartig. Was du diese Woche gemacht hast. Und hier sind wir schon beim dritten Punkt, den Sabbat. Geschwister, um die Bedeutung zu erleben, brauchen wir Erfahrung, Beispiele. Wir müssen den Sabbat praktisch erleben und wir müssen ihn ausleben. Dann macht er Sinn für uns, dann sind wir ermutigt, dann sind wir motiviert, den Sabbat zu leben und ganz bewusst auch einzuplanen. Und dann haben wir auch Grund, aufgrund unserer Erfahrungen, uns auf den nächsten Sabbat, ich sage jetzt mal auf den nächsten Sonntag zu freuen, schon im Laufe der Woche. Ganz praktisch, wie können wir den Sabbat zu einem heiligen Tag machen? Wie geht das? Und wie gesagt, das sind jetzt nur meine Gedanken, aber ich bin überzeugt, der Geist Gottes ist so kreativ, dass er jedem von uns ein ganz bestimmtes, ich nenne es mal vorsichtig, Rezept geben kann, was bei uns wirkt, was bei uns ankommt, wie wir den Sabbat leben dürfen. Überprüfen wir die Möglichkeiten in Kontrast zu meiner wöchentlichen regulären Arbeit, die Möglichkeiten, wie ich in meinem Umfeld zur Ruhe kommen kann. Für mich bedeutet das in erster Linie einfach mal ganz praktisch, keine Arbeit zu verrichten, auch keine intellektuelle Arbeit. Als Lehrer denkt man ja viel, macht man viel Unterrichtsvorbereitung, oh, jetzt muss ich das noch machen, oh, dann muss ich das noch korrigieren und so weiter. Einfach mal nichts Intellektuelles machen, was mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat. Das hilft mir schon mal sehr, sehr viel. Und dann den Sabbat als Tag der Entspannung planen und Möglichkeiten des Lobes an Gott leben. Praktisches Beispiel, ich liebe Vögel. Ich liebe Naturvögel, freie Vögel. Wir haben oben auf dem Kniebis, es ist wie ein Paradies. Ich habe gestern meiner Frau gesagt, Wir sind da hier an einem Fleck. Das ist ja grandios. Ich muss nicht in den Zoo gehen. Wir haben Rehe da oben. Wir haben Füchse. Wir haben Marder. Wir haben Eichhörnchen. Wir haben Kaninchen. Und wir haben Vögel. Und ich habe gestern ein Bergfinken entdeckt. Den sehe ich nicht jeden Tag. Mit Buchfinken bin ich groß geworden. Aber ein Bergfink, natürlich wohnt er auf dem Berg. Aber den sieht man nicht jeden Tag. Und dann mein Fernglas aufzubauen und diese Vögel mal ungestört zu beobachten. Geschwister, da tanke ich auf. Und dafür danke ich Gott. Sage, Herr, wow, deine Schöpfung ist grandios. Mal so soziologisch zu denken, im Hobbybereich, ja, im Vogelbereich, warum können die Kohlmeisen nicht mit den Blaumeisen? Die können nicht miteinander. Warum können Finken miteinander, ohne sich zu zanken? Die sitzen da gemeinsam, Bergfinken und Buchfinken sitzen da auf einem Kreis mit einem Radius vielleicht von 1,5 bis 2 Metern und die fressen nebeneinander. Das geht bei manchen Vögeln nicht. Und da auch zu denken, Herr, wie individuell hast du die Vögel geschaffen? 2 Amselmännchen nebeneinander, das funktioniert nicht. Es geht nicht. Herr, du bist grandios. So, das ist das, was mir Freude bereitet. Meine Frau, das ist einfach, wir verbringen Zeit zusammen, da kann ich runterfahren. Das ist kein Programm. Das ist was Gemeinsames tun. Schönen Film anschauen, das ist was Tolles. Was hat Gott mir, was hat Gott dir jüngst geschenkt, für das du, ich Gott preisen kann und danken kann, mit dem ich Zeit verbringen kann, vielleicht neue Freunde, vielleicht bist du so sozial, dass du sagst, ich brauche einfach Menschen um mich herum, ich liebe Freunde. Vielleicht hast du neue Freunde gefunden letztes Jahr und da gehst du auf, preise Gott dafür, verbringe Zeit mit diesen Freunden. Wenn möglich am Sonntag, am Sabbat, wenn es möglich ist. Vielleicht hast du ein neues Küchengerät dir angeschafft, wo du viel drauf gespart hast oder du hast es gewonnen. Preis Gott dafür. Kannst du mit dem Küchengerät was machen, was backen, was kochen? Herr, danke, danke für dieses Geschenk. Vielleicht ist es ein Spaziergang, vielleicht ist es ein gutes Essen. Vielleicht hat dir jemand ein tolles Werkzeug geschenkt, als Mann. Wir lieben ja Werkzeuge, oder nicht? Samuel, ich kann mir gut vorstellen, wir lieben Werkzeuge. Oder vielleicht ist es auch nur ein Spielzeug. Und da muss ich auch wieder für Männer sprechen. Das Kind in uns stirbt wahrscheinlich nie. Ja. Wir lieben es zu spielen. Ich liebe Modelleisenbahn zu spielen. Das habe ich jetzt an Weihnachten gemacht. Und dann kommt wieder dieser Moment, wo ich es übertreiben wollte. Ja, mit Modelleisenbahn kann man es echt übertreiben. Digitaltechnik und so weiter. Hochfaszinierend. Und ich fragte Gott, ich erinnere mich noch an den Moment, ich saß an meinem Schreibtisch, meine Anlage war aufgebaut und ich habe mir gedacht, soll ich jetzt tief einsteigen in die Digitaltechnik der Modelleisenbahn? Und Gott sagte zu mir, Steffen, spiele nur. Spiele nur. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat mich aufgetankt. Hätte ich das andere gemacht, das wäre wieder in Stress ausgeartet an dem Tag. So, wir merken schon, wie der Geist Gottes, weil er in uns ist er auch mit uns. Auch in unserer Tagesplanung, auch in unserer Zeitplanung, wie wir unser Leben gestalten. Und Geschwister, in einer Zeit, wo alles möglich ist, wo wir ständig in Betrieb sind, wo wir Probleme haben, herunterzufahren, gerade da brauchen wir Gott. Da brauchen wir den Geist Gottes in unserem Leben, weil wir herunterfahren müssen. Und Gott weiß, wie wir ticken. Er hat uns erschaffen. Er kennt uns besser, wie wir uns selber kennen, als wir uns selber kennen. Wir benötigen die Balance. Zum Schluss möchte ich sagen, Gott ist der Sabbat wichtig. Und ich bin sicher, dass Gott heute Morgen zu uns gesprochen hat und uns durch diese Botschaft auch erinnert hat an den Sabbat. Der Sabbat braucht einen Bestandteil in unserem Glaubensleben. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht die Allesmacher. Wir sind nicht die, die immer da sein können. Wir brauchen einen Tag der Ruhe. Wir benötigen die Balance neben der Vollzeitbeschäftigung. Brauchen wir diesen einen Tag, gerade in unserer Freizeit. Und nochmal, um auf den Punkt der Freizeit zurückzukommen, in unserer heutigen Zeit, wir können so viel tun mit unserer Freizeit. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir dabei auch herunterkommen und uns dabei auch erholen. Selbst Freizeit kann zu Stress ausarbeiten. Deshalb brauchen wir Gott, wir müssen mit ihm sprechen, wir brauchen diese Abstimmung mit ihm, wir brauchen diese Offenheit zu Gott, sagen, Herr, zeig mir, wie ich den Sabbat leben kann. Ich möchte ihn heiligen. Ich möchte ihn für dich gesondert haben. Das ist ein besonderer Tag. Im Loben, im Preisen, im Entspannen, in dem, was uns auftanken lässt. So mein Gebet für uns heute Morgen an diesem relativ neuen Jahr ist, dass wir uns neu ausrichten auf diesen Sabbat. Ich brauche ihn und ich denke mal, du brauchst ihn auch. Von der Schrift her ist es gar keine Frage. Der Sabbat ist eigentlich vorgeschrieben, nicht als Programm, sondern als Geschenk. Und ich möchte uns einladen, lasst uns dieses Geschenk annehmen. Heute Morgen möchte euch bitten, aufzustehen. Lasst uns mit unserem Schöpfer sprechen. Lasst uns mit dem sprechen, der uns kennt, der uns gemacht hat, der weiß, wie wir ticken, der weiß, was wir brauchen, wenn wir gestresst sind, der weiß genau, welcher Weg, welches Mittel es braucht, damit wir zur Ruhe kommen. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir für das, was du uns heute noch im 21. Jahrhundert zu sagen hast. Und du weißt, dass wir den Sabbat brauchen. Du weißt, dass wir herunterkommen müssen. Du weißt, Herr, dass wir wirklich diesen Moment benötigen, diesen Tag, wo wir nichts tun. Ja, wo wir unproduktiv sind in den Augen der Welt, aber höchst produktiv vor deinem Angesicht. Herr, nichts tun bedeutet in deinen Augen nicht nichts zu tun. Es bedeutet, in deinen Augen gehorsam zu sein. Ich danke dir, Herr, für die Erfahrungen, die ich schon machen durfte mit dir in meiner kleinen Welt, mit diesem Sabbat. Und ich sehe es als ein großes Geschenk, als ein Gnadengeschenk an, diesen Tag zu haben. Danke dafür. Herr, lass uns diesen Tag feiern. Lass uns diesen Tag bewusst leben. Herr, schenk uns als Gläubige die Kraft, diesen Tag zu tun, diesen Tag einzuplanen. Denn ich bin überzeugt, dass du auch dadurch wieder ein Zeugnis aufstellst in unserer Gesellschaft, in unserem Freundeskreis, in unserem Arbeitskreis, da, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen doch Zeuge sein von dir. Ich bitte dich, Herr, wenn wir Rede und Antwort stehen sollen, dann weiß ich, dass du uns versorgen wirst. Und ich bitte dich um die Worte, die wir dann sagen müssen, Herr. Schenk uns Mut, das auszusprechen. Ich danke dir, Herr, dass du eine Balance geschaffen hast zu unserer hektischen Zeit, zu unserem hektischen Arbeitsalltag. Segne uns hier, so wie wir sind. Lass uns dein Wort ernst nehmen, es hören und es umsetzen. Ich danke dir für das Geschenk des Sabbats, das du uns gegeben hast und das du uns selbst auch vorlebst. Herr, wir beten dich an. Halleluja. Vielleicht ist noch jemand hier, der noch laut beten möchte. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit. fühl dich frei.